Herzlich willkommen zu Impact, dem Kani-Podcast zu aktuellen Themen in der Wirtschaft und drumherum. Donald Trump hat Zölle für die ganze Welt angekündigt, mit einem umstrittenen Regelwerk identifiziert und dann wieder zurückgenommen. Die heutige Folge haben wir circa 8 Stunden vor dem Statement von Donald Trump aufgenommen, dass er seine Zölle für die ganze Welt, für einige Länder wieder zurückzieht bzw. pausieren lässt. Das zeigt, wie schnelllebig diese ganze Thematik ist. Was diese Unsicherheit für die deutsche und europäische Wirtschaft bedeutet, habe ich mit Guido Hertel und Nils Kuhlwein diskutiert. Wir gehen jetzt in die ursprüngliche Diskussion. Viel Spaß. Dafür habe ich mir Nils Kuhlwein und Guido Hertel eingeladen, beides Kani-Partner und beides Experten in ihrem Feld. Guido Hertel vor allen Dingen in der Industrie und Nils Kuhlwein in Restrukturierung und Finanzfragen. Und erstmal einen wunderschönen guten Tag euch beiden.
Hallo Chad, grüß dich.
Hallo Chad.
Die Kurse stürzen ab. Heute nochmal die US-Stahlindustrie, vor allen Dingen da die Gewerkschaften jubeln. Was bedeutet das denn dann für die Automobilindustrie? Also gerade die Zuliefererindustrie in Deutschland, die ja ziemlich groß ist und auch viele US-Hersteller beliefert.
Ja, wir haben ja dazu auch eine kurze Studie veröffentlicht, die da eben untersucht hat, wie stark diese Zölle auf die europäische Zulieferindustrie wirken kann. Dabei haben wir verschiedene Hypothesen und Modelle angewendet. Wir sind zunächst einmal davon ausgegangen, dass es 2 Grundhypothesen geben kann. Hypothese 1 ist, die Hersteller legen die Zölle, die jetzt erhoben werden mit 25%, das war jetzt noch bevor die zusätzlichen 20% Zölle kommen, legen diese vollständig auf die Preise der Konsumenten in den USA um. Und die zweite Hypothese ist, dass sie zunächst einmal diese Preise nicht umlegen, sondern dann entlang der Wertschöpfungskette einen Beitrag der Zulieferer dann auch verhandeln werden. Beide Hypothesen führen dazu, dass wir in Europa rund 30.000 Arbeitsplätze in Gefahr sind, durch diese Zölle verloren zu gehen. Und das war noch bevor jetzt die 20% Zölle aus der EU kommen. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass es noch mehr Jobs in Europa und damit auch in Deutschland gefährdet sind, weil 2/3 der Exporte aus Europa kommen eben aus Deutschland.
Und Guido, jetzt hatte Ursula von der Leyen ja schon einen ersten Deal vorgeschlagen und auf den Tisch gelegt, dass man über Zölle von Industriegütern doch nochmal diskutieren sollte. Das ist abgeschmettert worden. Was bedeuten denn jetzt die bisherigen Zölle und wenn es so bleibt und wenn Trump bei seiner Linie bleibt, was bedeuten die denn generell für die Industrie in Deutschland und auch da für den Mittelstand?
Vielleicht mal beantworte ich die Frage noch nicht direkt, sondern gehe erstmal auf ein anderes Thema ein. Ich glaube, eine grundsätzliche Herausforderung, die wir hier haben und die war eigentlich oder war ja vielen bewusst, dass eine hohe Unsicherheit durch quasi Trump in der amerikanischen Regierung entstehen wird. Und dass Themen wie zum Beispiel Zölle eingesetzt werden, sich aber dann schnell wieder auch ändern können. Und diese Unsicherheit ist das im Endeffekt, was eigentlich die Wirtschaft nicht sehr gerne mag, beziehungsweise ja damit ein größeres Problem hat. Diese Unsicherheit ist dahingehend auch noch jetzt schwieriger geworden, dadurch, dass man die Motive hinter den Zöllen nicht mehr eindeutig einem Thema zuordnen kann. Also es kann das Motiv sein, zum Beispiel, wie eben gesagt, dass ich sage, okay, ich möchte diese fiskalische Politik ändern. Es kann das Motiv sein, dass ich versuche, Unternehmen dazu motiviere, mehr in USA zu investieren oder auch zu fertigen. Es kann das Motiv sein, dass ich das als Verhandlungsmasse nutze für andere Themen. Und es kann eine Kombination aus diesen ganzen Sachen sein. Also es ist sehr schwer zu lesen, was eigentlich das Hauptmotiv ist. Das kreiert diese Unsicherheit. Und jetzt zurückkommt auf die Frage, ist das diese Unsicherheit Unternehmen halt überhaupt nicht schätzen, weil es für die schwer planbar ist. Zum einen, wir wissen alle, dass man eine Wertschöpfungskette und auch Fertigung nicht so einfach verändern kann und einfach auch verlagern kann. Und dadurch diese Unsicherheit wird es halt doch extrem erschwert. Also das hat dazu Folge oder kann zur Folge haben, muss nicht zur Folge haben, kann zur Folge haben, dass Unternehmen weniger investieren, teilweise ihre Wertschöpfungsketten verändern, teilweise ihre Preise verändern. Also es kann vielfältige Folgen haben. Ich möchte es nicht monokausal sagen, dass das und das sich daraus ergibt, sondern es kann viele Effekte haben und die werden auch weiter bestehen, weil das, was wir heute sagen, wird wahrscheinlich in 2 Wochen gegebenenfalls schon wieder obsolet sein.
Ja, aber es gibt natürlich noch einen weiteren Aspekt. Schon unter der vorhergehenden Administration der Regierung Biden gab es ja mit dem Inflation Reduction Act einen Versuch und auch einen sehr erfolgreichen Versuch, Industriearbeitsplätze wieder in den USA anzusiedeln. Das ist ein längerer Trend, den werden wir auch jetzt nicht kurzfristig umkehren sehen. Wir sehen momentan, trotz aller Unsicherheit, die Guido ja vollkommen zu Recht angesprochen hat, dass das aber auch ein langfristiger Trend ist, dass Industriearbeitsplätze wieder zurückkommen und auch bewusst zurückkommen sollen in die USA. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Bereiche der Industrie, viele Unternehmen das auch schon sehr ernsthaft prüfen und auch teilweise durchgeführt haben. In den USA haben wir wesentlich niedrigere Energiekosten und wir haben für Unternehmen eine wesentlich niedrigere Kapitalertragssteuer. Steuervorteile und Energiekosten machen da nochmal einen erheblichen Hebel für diese Produktion und es ist deutlich attraktiver, schon seit etlichen Jahren für Unternehmen in den USA zu investieren, als es beispielsweise häufig in Deutschland der Fall ist.
Was Nils gerade gesagt hatte, Energiekosten und die Themen haken dran, aber es gibt auch Sachen, die dagegen sprechen. Lohnkosten sind nicht vergleichbar, sind höher. Dann teilweise auch die Qualifikationen oder auch die Fähigkeiten sind nicht in allen Bereichen vergleichbar. Also es ist nicht so, dass im Endeffekt so eine Investitionsentscheidung einfach ist, zu sagen, okay, wir haben da die und die Vorteile, deswegen lasst es uns verlagern. Es gibt auch ein paar Sachen, die dann als nicht so günstig mit in die Entscheidung mit einfließen, die man berücksichtigen sollte.
Da hast du natürlich vollkommen recht, Guido. Also insbesondere auch Fachkräftemangel ist auch ein großes Thema in den USA aus meiner Sicht. Und die Frage qualifizierte Arbeitsplätze ist ein Riesenthema, auch vor dem Hintergrund der Migrationspolitik der USA.
Aber das Gleiche gilt ja auch für Europa. Also der Fachkräftemangel ist ja auch hier vorhanden.
Aber der ist in den USA noch, das ist ein anderes Niveau. Wir haben andere Lohnkostenniveaus und wir haben auch andere Qualifikationsniveaus. Also Fachkräftemangel in den Bereichen, die wir jetzt gerade zurückführen möchten, ist doch wesentlich angespannter als bei uns.
Und das Spannende ist ja, dass wirklich nur das produzierende Gewerbe und Industrie angeschaut wird, Dienstleistungen, ja überhaupt nicht mit einbezogen werden, auch in die Kalkulationen von Trump. Und gerade da ist die USA ja stark. Warum wird das ausgeklammert?
Weil es natürlich politisch so gewollt ist.
Ja. Aber wenn wir jetzt auf die Europäische Union zurückschauen und auch auf den globalen Handel, da war die USA ja immer, ihr habt es eben auch schon erwähnt, immer ein Stabilitätsanker. Wenn es im Handel Turbulenzen gab, dann hatten die USA immer einen ausgleichenden oder haben eine ausgleichende Rolle gespielt. Das sieht ja im Moment nicht so aus. Müssen wir uns als Europäische Union andere Handelspartner suchen oder andere Handelsbeziehungen verstärken?
Also ich bin kein Freund jetzt einfach, auch eben hat jetzt versucht nochmal einfach zu sagen, das sind manchmal, also wir vermischen manchmal so Sachen, die wir kurzfristig machen können, innerhalb von ein, zwei Jahren, vielleicht auch ein paar Monaten, und Sachen, die oder Themen, die wir gegebenenfalls längerfristig eigentlich betrachten müssen, über mehrere Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, zum Beispiel größere Investitionsentscheidungen. Gleiches gilt auch mit den Handelsbeziehungen. Selbstverständlich ist eine größere Flexibilität und Öffnung wichtig, auch generell sich da einfach auch flexibler aufzustellen, aber jetzt einfach zu sagen, ich schwenke einfach um, glaube ich, würde zu kurz springen und einfach auch nicht dieser Unsicherheit gerecht werden. Also ja, eine gewisse Öffnung, Verbreiterung ist sinnvoll oder Flexibilisierung, aber das war auch schon vor 5 Jahren oder vor 8 Jahren sinnvoll. Das muss einfach weiter stattfinden. Aber jetzt, und die USA werden wir nicht so schnell ersetzen. Also das ist ein wichtiger Punkt. Also diese Märkte gibt es nicht einfach, die man einfach so ad hoc ersetzen kann. Das wäre auch ein Punkt, den wir einfach vielleicht mal hier nochmal hervorheben sollten.
Ich bin da 100% bei Guido. Ja, das ist ja nicht so wie das Brezelbacken in der Regel, dass ich dann heute meine Brezel halt nicht an dem einen Markt verkaufe, dafür aber dann beim anderen Markt. Da sind ja langfristige Investitionsentscheidungen, die auf Basis von Angebot und Nachfrage basieren. Und ich kann nicht eine Maschine, die ich jetzt für den amerikanischen Markt gebaut habe, dann morgen in irgendeinem anderen Markt auf der Welt verkaufen. So einfach geht das halt leider nicht. Ich sehe das 100% so wie Guido.
Wir sind ja auch, es ist ja auch historisch so, dass wir eng aneinander gewachsen sind. Und da will man einen Markt ja auch nicht einfach so aufgeben und die Beziehungen ja sowieso nicht. Wir haben jetzt viel über die Herausforderungen gesprochen, die mit den Zöllen einhergehen. Vielleicht reden wir einmal, wir sind ja Unternehmensberater, darüber, was für Chancen auch da drin stecken und vor allen Dingen auch, was die Dinge sind, die CXOs in Unternehmen jetzt tun müssen, um auf diese Zölle zu reagieren und auch um das Geschäft zu sichern. Vielleicht fangen wir da mit dir an, Nils. Du hattest ja was ja gerade erzählt. Du hast eine kleine Analyse auch über den Zuliefermarkt, den Automobilmarkt geschrieben. Was müssen CXOs in dem Sektor jetzt tun, um wettbewerbsfähig auch zu bleiben, auch in den USA?
Für die Automobilzulieferindustrie ist es natürlich enorm wichtig, jetzt erst einmal zu verstehen, welche Auswirkungen das entlang der gesamten Lieferkette hat. Zweitens ist es sehr wichtig zu verstehen, wie reagieren eigentlich jetzt die OEMs. Wir haben ja jetzt in der Vergangenheit in den Tagen erlebt, dass einzelne OEMs, Volkswagen-Konzern beispielsweise, Audi hat das ja auch gemacht, damit reagiert haben, dass sie zunächst mal die Exporte in die USA gestoppt haben. Diese ganze Thematik hat natürlich dann entlang der Wertschöpfungskette zwei Auswirkungen. Eine unmittelbare Volumenauswirkung, weil momentan dann eben von den OEMs weniger Teile abgefragt werden. Und es hat natürlich auch einen Kostenfaktor, weil es die Frage ist, ob letztendlich die höheren Zölle nicht 100% auf die Konsumenten übergelegt werden, sondern versucht werden, entlang der Wertschöpfungskette auf die Zulieferer zu überwälzen. Oder aber eben die Zulieferer direkt betroffen sind, weil sie beispielsweise bestimmte Teile auch von ihren Werken, sei es aus Mexiko, Kanada oder eben der EU, in die USA importieren. Das heißt, wenn ich nochmal zurückgehe, das allererste, was jetzt letztendlich Verantwortliche in dem Segment machen müssen, ist zu verstehen, welche Auswirkungen das für sie hat und dann darauf dann eben taktische und strategische Antworten finden. Und das wird noch ein bisschen dauern. Momentan haben wir, glaube ich, alle noch keinen klaren Blick drauf, was das entlang der Wertschöpfungsketten vollständig bedeuten wird. Verhandlungen laufen, wir wissen nicht, wie die ausgehen werden. Also wir sind da in sehr, sehr hoher Unsicherheit momentan unterwegs. Und das heißt letztendlich auch, dass man wahrscheinlich jetzt aktuell sehr kurzfristig Forecasts bilden muss mit unterschiedlichen Szenarien und die Szenarien in einer Szenarioplanung entsprechend abbildet, um dann die Auswirkungen für das eigene Geschäft analysieren zu können.
Guido, über die Automobilindustrie hinaus gilt das Gleiche auch für Industriedienstleistungen und verschiedene Industriegüter aus der Europäischen Union? Oder kann man da schon ein bisschen mehr sagen?
Also ich würde es nochmal vielleicht, also es muss man immer berücksichtigen, also die ganzen Unternehmen und die ganzen Branchen in den unterschiedlichen Situationen, also muss immer sehr schwierig, pauschal da irgendetwas zu sagen. Vielleicht zweiter Punkt, wie vielleicht noch dann, also ich empfehlen würde, das Erste, was Nils ja schon gesagt hatte, man sollte sich einfach diese Szenarien einfach mal vor Augen führen und einfach auch immer wieder auch klar machen, dass man Szenarien durchspielen sollte, die vielleicht einem nicht so gut passen oder die man vielleicht als für unwahrscheinlich hält. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, sehr hilfreich, die durchzuspielen, weil sie doch, und das sehen wir immer wieder, dann doch vielleicht eintreten können. Das heißt aber auch, dass ich dann diese Szenarien immer wieder versuche, zurückzuführen, was bedeutet das für mein Unternehmen oder für meine Situation. Was auch ein Thema, was man als Unternehmen da sehr gut machen kann, ist einfach zu sagen, okay, auf Basis dieser ganzen Analysen oder Betrachtungen, welche Themen gehe ich denn jetzt an, unabhängig von dem Szenario, das kommen wird. Also im Englischen würde man so einen No-Regret-Move sagen, dass man einfach sagt, okay, wenn ich alles übereinander lege, dann wird das Thema so unweigerlich notwendig sein, dann sollte ich das auch dann dementsprechend machen. Das findet manchmal relativ wenig statt. Vielleicht nochmal ein Thema, auch warum ich da nicht pauschal auf alle Unternehmen eingehen möchte. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen historisch, aber es erinnert mich manchmal so ein bisschen auch an die Währungsfluktuation so Mitte der 80er Jahre, wo der Dollar auch zur damaligen D-Mark sehr hoch geschossen ist, das teilweise auch in die 90er Jahre rein lief, auch immer wieder kam. Und dann kamen immer wieder auch so Fragen hoch nach dem Motto, sollte ich nicht eine Fertigung im Dollarraum aufbauen, um diese Währungsthemen auszugleichen? Und was damals halt immer auch ein Thema war und was heute immer noch gilt, ist, es gibt einfach Unternehmen, die können einfach nicht ihre Fertigung halbieren oder wirtschaftlich halbieren, weil im Endeffekt einfach sie dadurch ökonomisch beziehungsweise wirtschaftlich so viele Vorteile verlieren. Das muss man sich halt auch genau angucken. Einfach zu sagen, ich verlagere jetzt Wertschöpfung in die USA, ist gerade für kleinere oder mittlere Unternehmen nicht einfach. Es geht manchmal, es geht manchmal auch nicht, aber das hatte damals auch gezeigt, dass es dann einfach auch andere Strategien erforderlich sind, um solche Themen zu lösen.
Gibt es ein Beispiel für so einen No-Regret-Move?
Beispiel kann natürlich sein, dass aufgrund der Energiekosten, aufgrund der Steuerbelastung in den USA jetzt die Vergleichsrechnung vor dem Hintergrund der Zölle jetzt einfach so klar ist, dass eine Verlagerung sinnvoll ist. Ja? Wenn ich einen Standort bereits in den USA habe, wenn ich genügend ausgebildete Arbeiter und Fachkräfte habe, wenn es effizient in der Lieferkette abbildbar ist, dann kann natürlich sein, dass jetzt vor den Zöllen eine Rechnung, die vielleicht gerade noch für Europa-Standorte gesprochen hat, inzwischen einfach aufgrund der allen Faktoren, die wir da zusammennehmen und schon genannt haben, dann einfach eindeutig für eine Verlagerung in die USA spricht.
Aber wenn jetzt die Zölle auf alles gesetzt werden, auf alle Teile zum Beispiel eines Automobils oder für alle Teile einer Bohrmaschine, 104% aus China, 20% zusätzlich in der Europäischen Union, dann müsste ich ja alle Teile meiner Wertschöpfung in die USA zum Teil verlagern. Ist das überhaupt ein realistisches Szenario oder wird es auf kurz oder lang darauf hinauslaufen, dass ich einfach Einbußen habe oder die Produkte wahnsinnig teuer werden in den USA?
Also es gibt ja keine absolute Wettbewerbsfähigkeit, sondern nur eine relative Wettbewerbsfähigkeit. Ja? Also wenn alle meine Wettbewerber auf Importe angewiesen sind und ich auch, dann bin ich immer noch relativ gesehen wettbewerbsfähig in den USA. Und ja, ein Teil der Wahrheit ist auch, dass wahrscheinlich in Summe dadurch Preise steigen werden. Es werden Ineffizienzen in den Lieferketten geben, es wird Verteuerung in den Lieferketten geben und es wird zu Wohlstandsverlusten kommen. Das ist so.
Und vielleicht noch ein Punkt, was können Unternehmen daraus dann teilweise sehen? Also weil die Unternehmen in unterschiedlichen Industrien sind, in unterschiedlichen Strukturen quasi arbeiten, auch Lieferketten arbeiten, einfach das für seine Industrie, die jeweilige Industrie einfach mal zu durchdenken. Wie wahrscheinlich ist denn so eine gesamte Transformation der Lieferkette? Was motiviert, Nils hatte eben gesagt, zum Beispiel Energiekosten, Infrastrukturkosten und andere Sachen. Profitiert zum Beispiel meine Industrie davon oder hat einen großen Vorteil davon, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ein größerer Anteil auch in die USA geht. Kann ich Lieferketten gegebenenfalls zu größeren Teilen die USA verlagern in meiner Industrie? Dann kann ich darauf oder sollte ich darauf anders reagieren, als wenn ich eine Industrie bin, wo ich haargenau weiß, die komparativen Vorteile der USA sind nicht so groß. Es ist sehr, sehr langfristig, dass solche Lieferketten komplett in die USA verlagert werden können. Da muss ich halt eine andere Strategie dann auch wählen. Gegebenenfalls bin ich ein bisschen passiver oder abwartender. Also ich würde es nicht pauschal sagen, alle Unternehmen sollten das eine oder das andere machen. Es hängt dann immer sehr stark ab, in welchem Kontext ich mich da bewege. Aber man kann das ja auch dann für seine eigene Situation dementsprechend analysieren und dann auch bewerten.
Ich finde ja in dem Zusammenhang nochmal spannend, Guido, welche vielleicht Ausgleichsmoves es dann noch geben wird. Ja? Also aus der EU haben wir 20% Zölle, aus UK nur 10% Zölle. Wird das jetzt dann dazu führen, dass eine Produktion, die vielleicht aus den von dir gerade eben angesprochenen Gründen nicht in die USA verlagert wird, dann vielleicht in Zukunft nach Großbritannien verlagert wird, weil da eben die Zollbelastung niedriger ist, oder werden solche Moves nicht stattfinden? Das finde ich noch spannend zu beobachten in den nächsten Monaten und Jahren.
Ja, und das macht die ganze Sache ja so komplex, so anspruchsvoll. Diese Verlagerungen sind ja meistens immer Verlagerungen für mehrere Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte im Endeffekt, oder auch Veränderungen. Zölle kann ich aber mit dem Federstrich, ist ein bisschen salopp gesagt, verändern. Also die 10%, die du eben erwähnt hast, können morgen 25 werden. Die EU-Zölle können morgen 5 sein oder auch 45 sein. Also das ist ja die Herausforderung, die wir momentan haben, ist diese Unsicherheit, dass solche Entscheidungen sehr schnell verändert werden können auf der anderen Seite, aber die dahinterliegenden unternehmerischen Entscheidungen so eine ganz andere Tragweite haben.
Das heißt, es bleibt an uns zu beobachten, wie sich die Situation verändert. Und das Gute ist ja, dass man Szenarien dann durchspielen kann und sollte und dass es Ansprechpartner gibt, diese Szenarien durchzuspielen, unter anderem euch beide. Und ich kann nur empfehlen, die kleine Studie, die Nils erwähnt hat, wir werden sie in den Shownotes verlinken, sich einmal anzuschauen, da kriegt man einen Eindruck davon, welche Auswirkungen das zumindest schon mal auf die Automobilbranche hat. Und wer Interesse an einem generellen Überblick hat, da gibt es auch ein kleines Paper von Guido Hertel, dann gerne mit uns Kontakt aufnehmen und wir verschicken das Ganze. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick bekommen. Es bleibt zu beobachten, es bleiben Szenarien zu durchdenken, es bleiben Strategien zu erarbeiten und ihr steht dafür bereit. Erstmal vielen Dank für das Gespräch heute, Guido und Nils.
Danke dir, Can.
Vielen Dank, Can.
Und ich wünsche euch einen schönen Resttag, auch da draußen einen schönen Resttag und schaltet beim nächsten Impact Podcast wieder ein. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.